dass sie dein Leben kann verändern kann. Das Wort Gottes, das wir hier studieren, hat die wunderbare Eigenschaft, dass es zu jedem persönlich reden kann. Wir werden heute über irgendein Thema hören und vielleicht beschäftigt dich etwas völlig anderes. Das spielt aber überhaupt keine Rolle, weil der Heilige Geist, die dritte Person von unserem Gott, der ist fähig, genau zu dir zu reden, dort, was du gerade brauchst. Und das bin ich Gott so unendlich dankbar und das ist eigentlich auch so cool dran, dass man mit so vielen Leuten und jeder beschäftigt etwas anderes in einem Raum hocken, aber der Heilige Geist kennt genau dich, kennt deine Probleme, kennt deine Herausforderungen, dein Leben, deine Umstände. Er kann genau jetzt zu dir reden. Ich danke dir, Jesus, bist du heute in unserer Mitte. Danke, dürfen wir dich studieren, dein Wort. Danke, dürfen wir von dir empfangen. Nicht, was ich erzähle, sondern was du uns einfach sagen willst, dürfen wir uns ausstrecken und einfach hören, was du uns zu sagen hast. Und ich danke dir, jeden Einzelnen kannst du hier berühren und zu jedem Einzelnen reden, der es gerade braucht. Amen. Ja, wir haben gleich nicht einfach kein Thema, weil jeder Heilige Geist sowieso machen kann, sondern wir haben natürlich ein Thema. Das verheißene Land für den Gläubigen. Und zwar heisst das die Ruhe. Ruhe oder Frieden. Ein Versprechen, das wir bekommen haben, das uns Jesus hinterlassen hat und was es mit dem genau auf sich hat und was das genau für uns bedeutet, das schauen wir heute an. Ich bin froh, heute haben wir ja eine Stunde mehr Zeit, oder? Habe ich gedacht, weil haben ja alle gut ausgeschlafen, dann können wir auch mal ein bisschen die Länge ziehen. Hey, ich würde schon rechtzeitig hören. Hast du dich schon mal gefragt, was das verheißene Land für einen Gläubigen könnte sein? Wir kennen ja oftmals die Geschichte vom Volk Israel. Dann ist ja ein Land verheißen worden, ein physisches Land. Und wir sind ja jetzt hier wahrscheinlich die meisten nicht Juden, die von Blutabstammung vom Volk Israel sind. Auch ich bin es nicht, so viel ich weiß. Und dann hat das eben die Sache in der Bibel auch noch eine andere Bedeutung für uns. Weil sonst wäre ja das Buch nachher gleich nur irgendwie für die Israeliten, das wäre für uns nicht so spannend. Aber das Coole und Spannende ist ja, dass da viel mehr drin steht und dass da Typen und Aussagen und Sachen drin sind, die sich auf unser Leben heute beziehen. Und dann wird es eben auch spannend, das ist nicht einfach ein altes Buch. Wenn es uns jetzt betrifft, dann wird es spannend. Genau, das verheißene Land, das ist eigentlich ein Erbe. Also schon mal zum Anfang herzlichen Glückwunsch, du bist Erbe. Ich meine, das ist ja schön. Vielleicht kommen da auch so E-Mails über, dass man jetzt irgendwie 3 Millionen erbt, wenn man nur 10'000 dorthin überweist und so. nur dort wäre ich ein bisschen sehr skeptisch. Ich lese meistens die Sachen gar nicht mehr, ich lösche sie gerade. Dann kann man, wenn irgendeine offizielle Stelle so wichtig findet, mit mir Kontakt aufzunehmen, dann können sie mir anrufen oder so. Und sonst wird das gerade alles gelöscht. Genau, also das ist keine Fake-Nachricht, sondern du bist ein Erbe. Wir sind berufen zum Erbe sein, und zwar Erbe von Christus. Wir sind Erben Christi, haben wir da im Römer. Wenn wir aber Kinder sind, Kinder von Gott, dann sind wir auch Erben. Eine so eine logische Sache eigentlich. Erbe von Gott und Miterbe von Christus. Für das müssen wir nicht mal die Bibel auftun. Dass Kinder Erbe sind, das kann eigentlich jeder sagen, weil das ist ja das Normale. Kinder sind die Erben der Eltern normalerweise. Nur ist es bei unserem Fall so, dass wir ja ein Kind von Gott sein dürfen. Dementsprechend sind wir auch ein Erbe von Gott. Und ein Miterbe von Christus heisst hier. Genau. Und warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Wenn wir nicht wissen, dass wir Erbe sind, dann werden wir uns auch nicht so überlegen, was das jetzt genau bedeuten könnte. Da gibt es immer wieder so Geschichten von Leuten, die eigentlich Erbe wären, aber sie wissen es nicht. Also leben sie auch nicht danach. Es gibt da eine Geschichte zum Beispiel von einer Frau, die hat jahrelang in grosser Armut gelebt, in so einer kleinen, einfachen Hütte, mit quasi nichts. Fast nichts, kein Möbel, nichts, kaum etwas zu essen, aber irgendein verstaubtes Bild hat sie an der Wand. Und eines Tages ist jemand zu ihr auf Besuch gekommen. Und die Frau war so arm, die hatte keine Schulbildung, die konnte nicht lesen, können, einfach nichts. Und dann hat der Besucher gefragt, was das für ein Bild ist. Das uralte, verstaubte Bild. Und dann hat die Frau gesagt, ja, das ist schon lange her. Irgendwie vor 40 Jahren oder so, da sind die Zeiten noch ein bisschen besser gewesen, da hatte ich noch einen Job gehabt. Und zwar hatte ich einen Job gehabt bei einem reichen Herr in seiner Villa. Habe ich die geputzt. war seine Putzfrau. Und leider ist er aber irgendwann gestorben und so habe ich meinen Job verloren und darum lebe ich hier so arm. Und habe nie mehr einen gefunden. Und dann fragt der Besucher die Frau, ja, darf ich das Bild mal ein bisschen genauer anschauen? Dann sagt sie, ja. Warum nicht? He? Und auf der Rückseite fängt sie so eine Notiz in Handschrift. Und dort steht an meine treue und liebe Putzfrau. Für den Fall, wenn ich sterbe, bestimme ich als alleinige Erbin. Also die Frau hat ein Leben lang in Armut gelebt, obwohl sie auch eine Villa hatte und ein Leben hat können leben, fast wie ein König, könnte man sagen. Und das Einzige, was sie davon getrennt hat, ist, dass sie es nicht gewusst hat. Oder sich dessen nicht bewusst war, was ihr eigentlich zusteht. Und so Geschichten, letztens ist wieder mal irgendeine von Südamerika oder so in den Medien wirklich gewesen, wo sie jemanden gesucht haben. Eine Person, die wirklich auch erbberechtigt war und die Person fast nicht gefunden haben, weil sie irgendwie noch ein bisschen kriminell unterwegs war oder so halb mit Drogenhandel. Und dementsprechend hätte ich auch nicht wollen, dass die Behörde sie kennt. Und darum hat man sie auch nicht gefunden. Aber so Geschichten gehört man immer wieder von Leuten, die eigentlich ein Erbensgut hätten, aber ein Leben in Armut leben, weil sie es nicht wissen, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Und da sehe ich Parallelen zu unserem christlichen Leben. Wenn wir nämlich nicht wissen, dass wir Erben sind und was unser Erbe beinhaltet, werden wir auch nie so leben. Weil wir wissen es einfach nicht. Wir werden eher so auf einem Weg armselig sein wie die. Und da geht es jetzt nicht unbedingt um Geld in erster Linie. Geld ist einfach immer sehr ein sehr gebiges Mittel, um das zu veranschaulichen. Man sieht dann immer schnell, was gemeint ist. Das Erbe, das, wenn man das studiert, macht es einem irgendwie hungrig auf mehr. Also mir macht es hungrig auf mehr, weil man immer merkt, aha, das wäre auch noch für mich und das ist auch noch das Versprechen, das mir Gott gegeben hat. Das wollte ich doch entdecken und herausfinden und nicht einfach so mein Leben vor mir herleben und dann war es das. Und heute schauen wir eben einen Teil an von diesem Erbe. Für alles reicht es nicht, es gäbe auch irgendwie eine Jahresserie, das wäre auch mal etwas. Was uns alles gehört in Christus. Genau. Und der traurige Teil am Erbe ist ja immer, jemand muss sterben, sonst kann man ja nicht erben. Es gibt schon irgendwie Erbvorbezug, aber normalerweise stirbt jemand und dann kann man erben. In unserem Fall ist aber das Gute, der uns beerbt oder beerbt hat, eben, der ist schon lange gestorben, nämlich vor 2000 Jahren. Also diesen Teil haben wir schon erledigt gehabt. Der ist schon gelaufen. Und im Alten Testament lesen wir eben von einem Erbteil, das das Volk Israel hat bekommen. Nämlich das Land Kanaan. Wie ist es gekommen, dass der Abraham am Ruf Gottes gefolgt hat, seine Heimat hat verlassen und an einen Ort ist gezogen, wo nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz würde sein? Und warum hat er sich auf den Weg gemacht, obwohl er gar nicht gewusst hat, woher und überhaupt? Der Grund dafür ist sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott hat er sich in diesem zugesagten Land niedergelassen, auch wenn er dort als erstes gar nichts gefunden hat. Er war nur ein Gast im fremden Land. Und zusammen mit dem Isaac und dem Jakob ist es ihnen als Erbe in Aussicht gestellt worden, schreibt er hier, lesen wir hier im Hebräer. Also steht auch noch an anderen Stellen, dass es ihr Erbe ist, das verheißene Land. Aber wir sehen hier ganz klar, es gibt ein Land, das ist dann am Abraham und seinen Nachkommen als Erbe verheißen worden. Und was auch noch spannend ist, ist der nächste Vers, nämlich hat er ihm mal noch gesagt, Gott, mach dich auf den Weg und durchziehe das Land in alle Richtungen. Weil ich will es dir geben, oder je nachdem steht hier, überall wo du nachher ziehst, das gebe ich dir. Und das ist auch so spannend auf unser Leben bezogen, nämlich der Teil vom Erbe, wo wir nicht anschauen oder aussen vorlassen, das drängt uns Gott nicht auf. Aber es ist einfach schade, wenn wir Sachen hätten, die wir drinnen leben dürfen und es nicht brauchen oder halt wie nicht beachten. Also alles sollen wir, unser ganzes Erbe, da ist jetzt das physische Land gemeint, durchziehen, weil Gott will es uns geben. Also am Abraham ist das Land Kanaan verheißen worden. Genau, hast du schon mal, wenn wir jetzt das noch schnell anschauen, den Vers hier, durchziehen das Land in allen Richtungen, wenn wir jetzt von diesem Land ausgehen, und jetzt das übertragen in unsere Zeit. Bei uns ist das nicht ein physisches Land, haben wir vorhin gehört. Bei uns sind das die Zusagen und die Segnungen, die Gott uns alle gibt. Wir sind ja Miterben von Christus. Und dann steht uns das alles zu. Darum tut es uns gut daran, wenn wir das auch studieren. Wir haben hier noch schnell Der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, sagt Paulus, ich selber, Silvanus und Timotheus, der hat nicht Ja und Nein verkörpert, in ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und darum sprechen wir unter Berufung zu Gottes Herr auch das Amen aus. Also in Christus sind alle Versprechungen, alle Segnungen, die wir da innen alle finden, sind in Erfüllung gegangen. Und wenn wir Christus haben, stehen sie alle zu. Weiss jemand, wie viele Verheißungen das da in dieser Bibel hat? Hat jemand irgendeine Ahnung? Sagt mal irgendeine Zahl. Ja, es ist gar nicht 10'000 gespotten. Jemand mehr weniger. Also es gibt ganze Bücher darüber, von Leuten, die das studiert haben und durchgezählt und in wenn und in welchem Zusammenhang und so weiter. Ich habe ein bisschen nachgelesen, man geht irgendwie schon zwischen 7'000 und 8'000 aus. Also, 7'000, 8'000 Zusagen und Versprechen, die dir gelten, he, heute. Also das ist doch schon noch spannend. Ich glaube, die haben noch nie alle zusammen durchgestudiert. Aber das wäre mal cool. Geht auch lang, aber wir haben noch lange Zeit. Eine spezielle Verheißung, ein spezieller Erbteil, den schauen wir ein bisschen genauer an und das wäre eben die Ruhe. Wenn wir da weitergehen, kommen wir zu diesen Versen, was heisst, 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Jetzt geht es um das Volk Israel und Gott, der redet. Darum war mir die ganze Generation zuwider. Ständig haben sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, aber zu begreifen, welchen Weg das X führen will, das haben sie nicht hergebracht. Und schließlich habe ich in meinem Zorn geschworen, nie soll sie an meiner Ruhe teilhaben oder in meine Ruhe eintreten. Jetzt wissen wir ja, dass das da geschrieben ist in Bezug auf das Volk Israel und die sind ja gewandert ins Land Kanaan. Und lustigerweise, oder interessanterweise, ist es eben heute nicht ein physisches Land, das uns als Erbe zusteht, sondern Gott schreibt dann hier im Neuen Bund, sie soll nie an meiner Ruhe teilhaben. Also warum? Also die Leute haben, er hat eigentlich geschworen, dass die nicht ins neue Land kommen. Und da sagt er aber dann, sie sollen nicht in meine Ruhe eintreten. Das heisst, jetzt dreht er plötzlich etwas und dann können wir plötzlich daraus herauslesen, dass eben uns steht nicht ein physisches Land zu, sondern das Land, das Verheißnige, das uns zusteht, das ist eben seine Ruhe, sein Frieden. Ein Frieden, der alles über, alle Welt übersteigt. Warum haben sie dort nicht können in die Ruhe eintreten oder warum haben die Generation, die er da davor hat, nicht ins neue Land dürfen übertreten, über den Jordan? Das haben wir dann, kleiner davor geht, ist nicht so klein. Steht dann hier, wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Noch einmal, wir sind mit Christus verbunden, darum haben wir Anteil. Vorausgesetzt, jetzt kommt noch ein Aber, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zur zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung Mose aus Ägypten gezogen war? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie in meine Ruhe eintreten oder an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Und es ist gar nicht immer, es ist immer so, Unglaube, wenn du nicht glaubst, ist alles schlimm. Aber wenn ich dir, also angenommen, ich schenke dir heute 1 Million und du glaubst mir das nicht, wirst du dir die 1 Million nie ausgeben. Ganz einfach eigentlich, oder? Also der Unglaube, der trennt uns immer von dem, was wir vielleicht könnten haben. Und er aber... Das ist wie wenn man es nicht hat. Wenn dir jemand sagt, ja, ich schenke dir hier mein Auto und du glaubst das nicht, du schießt den Schlüssel irgendwo in den Köder, dann wirst du nie das Auto fahren. Einfach rein, weil du es nicht glaubst. Also es ist nicht da irgendwie ein Drama, wenn wir in einem Bereich nicht glauben, aber es ist für uns insofern ein Drama, weil es trennt uns von etwas, vielleicht von einem Versprechen, von einer Zusage, die für uns gedacht wäre, die Gott für uns hat wollen, wo wir vielleicht wegen dem nicht drinnen leben. Genau. Und da ist es so wichtig, wie wir es weiter oben gelesen haben, dass wir eben nicht uns vom ersten besten Windeln abbringen, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest. He. Wenn uns Gott etwas versprochen hat und dann erleben wir es nicht gerade, dass wir nicht dann gerade sagen, ah, ja, aber jetzt ist es ja gleich nichts, sondern wir weichen nicht zurück, wir weichen nicht davon ab und wir lassen nicht schauen, weil uns das Gott versprochen hat. Im Psalm 95,11 ist da eine Parallelstelle quasi zu diesen Hebräer-Geschichten. Da steht auch noch, steht auch noch mal drauf, dass eben das Volk Israel, dass die Generation nicht können in seine Ruhe eintreten. Das Volk Israel quasi so lange müssen seine Runden drehen in der Wüste, bis die Generation ist gestorben war. Und dann die neue Generation hat können ins Land eintreten. Warum ist jetzt die Ruhe so wichtig für uns? Oder warum tun wir uns gut daran, in die Ruhe einzutreten oder das zu studieren? Ja, wir kennen das alle. Unsere Welt ist relativ schnelllebig. Wird eigentlich immer schneller, hat man das Gefühl. Alle Uhren ticken immer schneller. Und umso besser, wenn wir wissen, ja, wir haben hier eine Ruhe und einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Und anscheinend ist das noch Gott selber sogar noch wichtig, dass er da so eine Sache draus macht, dass das unser verheißenes Land ist, wo wir sollen dürfen eintreten. 365 Mal steht in der Bibel, wir sollen nicht Angst haben. Und ein einziges Mal steht, wir sollen Angst haben. Und wir machen es meistens ein bisschen umgekehrt. Wir haben ja vor allem mögliche Angst manchmal. Und dabei heisst es da im... Genau. Hebräer 4,1. Lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Oder je nach Übersetzung heisst es auch, das Einzige, was der Angst haben davor ist, dass wir an dieser Ruhe vorbeilaufen und nicht in dieser Ruhe leben. Weil das anscheinend so wichtig ist für unser Leben, für unser Sein, dass wir in die Ruhe dürfen eintreten. Ich meine, Jesus hat zahlt, Jesus hat auch gesagt, das Werk ist vollendet. Und jetzt wäre unser Plan, dass wir in dieser Ruhe leben und nicht probieren, sein Werk wieder weiter zu machen, Sachen, die er schon lange hat erwirkt und vollbracht. Jesus hat uns ganz speziell das noch erwähnt, nämlich im Zusammenhang, wo er sich quasi langsam hat verabschiedet von seinen Jüngern, hat er gesagt, er geht jetzt in den Himmel, damit er dann den Helfer kann schicken, den Heiligen Geist. Weil sonst, solange Jesus da ist, kommt eigentlich der Heilige Geist nicht. Das ist, muss er weg, dass der kann kommen. Und dann hat er quasi gesagt, der Heilige Geist wird euch in allem nachher lehren, was ihr müsst wissen. Aber eine Sache hat er nicht unbedingt gesagt, bringt euch der Heilige Geist. Eine Sache überlasse ich euch noch persönlich von mir. Und das ist sein Frieden. Was ich euch zurücklasse. Alles andere nimmt er mit, quasi, hat er fast gesagt. Der Heilige Geist kommt nachher zu euch lehren. Aber was ich euch zurücklasse, das ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ein Frieden, wie in die Welt eben nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also, der Frieden oder Ruhe, sind wir sehr ähnlich unterwegs. Der Frieden ist wichtig, der ist nicht einfach ein Gefühl. Und das ist auch nicht ein Waffenstillstand. Das ist natürlich auch wertvoll, wenn man das hat, so wie wir hier leben. Aber das ist nicht alles. Bei der einen ist es so, wenn die Schwiegermutter den Besuch hat abgesagt oder so. Nein, Quatsch. Aber das ist nicht der Frieden, den Gott uns geschenkt hat. Es geht ja nicht hier in erster Linie um äußere Umstände. Weil wir haben ja in der Schweiz sehr, sehr friedliche Umstände. Und trotzdem sehr viele Leute, die nicht wirklich Frieden haben in sich drin. Also muss es da nochmal um etwas anderes gehen. Das Problem, das wir hier haben, in unseren wohlhabenden Wohlstandsländern, sind ja nicht die äußeren Konflikte in erster Linie, im Moment auch, sind wir dankbar, sondern eben die inneren Konflikte und Kämpfe, die im Kopf sind oder im Herzen. Das sind unsere wirklichen Probleme, wenn wir hier Probleme haben. Und darum können wir Jesus so dankbar sein, wenn er uns seinen Frieden hinterlässt, der nicht von dieser Welt ist, der unabhängig ist von dieser Welt, dann ist das eine Kraft, die egal, ob wir jetzt Krieg haben im Äußeren oder im Inneren, das ist eine Wirksamkeit, die überall wirkt. Ihr mögt euch sicher an Geschichten erinnern, wo Jesus mit den Jüngern im Sturm war. Dort geschlafen hat. Und dieser Sturm muss ja schon ziemlich heftig sein, weil das sind ja Fischer waren. Und Fischer sind ja die, die jeden Tag aufs Wasser rausfahren, egal eigentlich, wie das Wetter ist, ist ihr Job. Man sieht das auch, jetzt bei uns ist mehr nicht so strube Verhältnis, aber wenn ihr mal schaut, wie die Fischer in Alaska ins Meer rausfahren, bei eisigen Temperaturen und Wellen und Wind, wie verrückt, die kennen nichts, die gehen bei jedem Wetter. He? Und dass diese Fischer Angst bekommen haben, das muss ja schon etwas gewesen sein, der Sturm. Das wird nicht einfach nur ein kleiner Beise gewesen sein. Eine Lichte. Gestern hat mir meine Tochter gefragt, warum dass der Jesus eigentlich nicht Angst hatte vor dem Vertrinken. Er hat ja geschlafen im Boot. Und dann hat sie die Antwort gerade selber geliefert. Dann hat sie gesagt, ja, ist ja logisch, wenn du auf dem Wasser kannst laufen kannst, hast du auch nicht Angst zu vertrinken. Das habe ich ja noch lustig gefunden. Du musst auch nicht Angst haben, oder? Ich kann ja stürmen, wie es will. Genau. Nein, aber der Frieden, wo die Jünger dort erlebt haben, ich meine, Jesus, je nach Evangelium, wo wir die Geschichte lesen, im Markus sagt, dann können Frieden und Ruhe spricht dann den Wind und Wellen zu. Und das, was er dort ausspricht, die Ruhe und der Frieden, ist so dermassen stark, dass der ganze Sturm sich legt. Also ist das nicht nur einfach so eine kleine Ermutigung oder irgendwie eben ein warmes Tee an einem kalten Tag, sondern das ist viel mehr eine Kraft. He? Viel mehr eine mächtige Kraft, der Frieden. Und darum tun wir uns gut daran, den zu studieren. Es ist mehr fast, ich habe das letzte Woche irgendwo gelesen, von so einem Fahrzeug, wo Forscher in Hurricanes und Tornados reinfahren. Das ist eigentlich so eine Art Panzer. Und dann wirklich so dicke Stahlwände und alles kugelsichere Scheiben und alles Wüste. Und dann fahren sie einfach dort her, wo es am meisten kuttet quasi. Und dann haben sie auch so Schilder, die sie in den Boden einrammen können, dass der Wind nicht drunter reinkommt. Und eigentlich habe ich mir so im Vorbereiten gedacht, das ist eigentlich mehr der Frieden, oder? Der durch den Sturm durchkommt und dann wieder raus. Und es macht ihm nichts. Also nicht einfach so ein bisschen friedlich, alles ist ruhig und schön. Sondern der eben im Sturm, ich meine, wenn alles ruhig und schön ist, brauchen wir auch nicht unbedingt Frieden, dann sind wir eben friedlich und mit uns im Reinen. Wir brauchen ja dann den Frieden, wenn es rundum stürmt. Es hat mal so einen Wettbewerb gegeben und dann ist es darum gegangen, wie man das am besten darstellen kann in einem Bild. Frieden. Wie geht das am besten zum Darstellen? Und dann hat es wirklich so die schönsten Bilder von friedlichen See und schönen Feldern. Und dann das Bild, das gewonnen hat, da hat jemand einen Vogel gezeichnet, im Sturm eben, der so seine Flügel über seine Jungen ausbreitet. Und das ist so ein schönes Bild, weil das eben auch, das macht ja eigentlich Jesus mit uns auch, eben im Sturm drinnen. Dann ist der Frieden am wertvollsten. Nicht, wenn rundum alles perfekt ist, dann ist eh alles gut. Im Sturm innen haben wir eine Kraft, haben wir Zugang zu einer Kraft und die heisst Frieden und die heisst Ruhe, die wir immer anzapfen können. Ja, und wie ist der Frieden denn im Sturm innen aktiv geworden? Also Jesus ist schon im Frieden gelebt, der hat ja auch geschlafen. Er hätte auch noch mehr können stürmen, das war ihm gleich. Und warum ist er dann verwacht? Weil die Jünger ihn geweckt haben. Und die hatten eigentlich wirklich Angst gehabt. Es steht auch noch, das Boot hat angefangen volllaufen mit Wasser. Es ist nicht nur einfach geschaukelt. Sie haben wirklich angefangen Wasser aufnehmen, angefangen volllaufen und dann haben sie wirklich gedacht, ja, jetzt saufen wir ab. Und Jesus ist dann aufgestanden und was hat er gemacht? Er hat geredet mit dem Sturm. Er hat dem Sturm gesagt, jetzt ist Ruhe und dann war Ruhe gewesen. Also funktioniert oder sichtbar geworden ist das über das Sprechen. Er hat die Sachen ausgesprochen. Und bei uns ist es auch so unser Erbe, wenn wir wissen, hey, das steht uns zu, wie wird es aktiv, indem wir sprechen. Das heisst doch auch, wir, die den gleichen Geist vom Glauben haben, wir glauben es und darum reden wir so. Wir sprechen es aus, wenn uns etwas zusteht. Nein, uns steht Frieden zu oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen der aktive Teil, den wir dürfen praktizieren an diesem Frieden. Und nicht irgendwie warten und so eben meditieren oder was auch immer, Yoga machen, bis der Frieden kommt. Das ist nicht das, was funktioniert, sondern wir sprechen die Warten aus, wir sprechen die Verse aus, das, was uns zusteht. Es steht ja auch da, lasst euch durch nichts erschüttern, das ist ja an uns gerichtet, oder? Lasst dich nicht erschüttern, das ist nicht eine passive Geschichte, dass du einfach wartest und hoffst, du wirst nicht erschüttert, sondern dass sie mir gefragt, dass wir uns nicht erschüttern lassen, dass wir unser Leben in der Wahrheit gründen, dass wir uns nicht erschüttern können. Unser Haus auf Felsen bauen und eben nicht auf Sand. Und was, wenn doch, haben wir wieder gemerkt, oh, jetzt sind wir da wieder da, Alltag, der will uns einnehmen, wir haben hier Sachen, dort Sachen. Dann eben, ich mache das so, wenn ich nachts verwache oder so, dann spreche ich Bibelvers auf, wo ich weiss, wenn zum Beispiel Jesus gesagt hat, eben, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, Ruhe, Frieden und so weiter, so, das hat eine Kraft, wenn wir die Sachen aussprechen. Oder zum Beispiel, das ist ganz schön, du bewahrst vollkommenen Frieden in dem, dass der Sinn auf dich gerichtet ist, weil er dir vertraut. Mir gefällt es im Englischen fast besser, darum habe ich es da ein bisschen übersetzt. Wirklich, du bewahrst den, der auf dich vertraut, in perfektem Frieden. Das ist so schön. Wenn du irgendwie im Durcheinander bist, mal für dich kannst du sagen, ah ja, danke Jesus, du bewahrst mich im perfekten Frieden, weil ich auf dich schaue und das ist alles. Oder eben, wenn eine Rechnung reinflattert und denkst, wie mache ich das? Mein Gott aber wird allen euren Mangel anhand von seinem Reichtum ausfüllen. Und ich habe es auch schon, glaube ich, erwähnt, ich möchte mich ermutigen, für jedes Problem oder für jede grössere Herausforderung im Leben, sucht mal, irgendein Versprechen gibt es. Wir haben 7 bis 8'000, haben wir vorhin gesagt. Irgendein Versprechen gibt es, das genau dort trifft, wo wir genau wissen, ah, wenn das wiederkommt, dann kann ich hier, habe ich ein Kärtchen oder was auch immer, dann kann ich hier mal das aussprechen, die Wahrheit. Das, was mir zusteht. Was hat uns eigentlich davon ab, eben, das Land, das verheißene Land, einzunehmen, die Ruhe, den Frieden? Vorher haben wir gelesen, Unglauben. Da hören wir nochmal vom Abraham. Statt Zusage Gottes in Frage zu stellen, hat das Versprechen bekommen mit dem Land. Wie es der Unglauben würde machen, hat er Gott gekehrt, in dem er vertraut hat. Und durch das in seinem Glauben gestärkt worden ist. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu machen. Also er hat nicht geglaubt, dass er es machen muss. Das ist auch ganz wichtig. Hat er gewusst, dass er es nicht kann. Es ist auch darum gegangen, um das Versprechen von Isaac. Er hat gewusst, das Leben lang, wir hätten kein Kind können bekommen. Also ist es nicht möglich, aus uns raus. Aber er hat geglaubt, dass Gott, der ihm das versprochen hat, auch fähig ist, das Versprechen quasi im Sichtbaren umzusetzen. Und durch das ist noch sein Glaube gestärkt worden. Das ist eigentlich schon alles. Glauben wir, dass das, was Gott uns versprochen hat, dass er das so machen kann? Oder haben wir das Gefühl, vielleicht geht es dann gleich nicht? Das ist eigentlich die grosse Frage. Wenn wir das Gefühl haben, vielleicht macht er es dann gleich nicht und vielleicht geht es gleich nicht, dann sind wir irgendwie in einem Bereich vom Unglauben, wo wir auch nicht viele Resultate werden sehen. Und wenn wir glauben, nein, wenn er sagt, er kann nicht lügen, wenn er sagt, dann ist es so, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es kommt. Kommt nicht immer gerade 0, plötzlich, kommt nicht immer gerade gestern und übermorgen, aber wir dürfen gleich unser Herz auf die Wahrheit ausrichten und die Wahrheit aussprechen. Ich bete gerade noch zum Schluss. Danke, Jesus, bist du ans Kreuz gegangen und danke, hast du gezahlt, dass wir dürfen Frieden haben in allen Umständen. Egal, was das Äußere uns sagt, Jesus, ich danke dir auch, hast du Frieden parat für jeden, der Depression hat, Gedankenkämpfe, sonst Probleme, vor allem innerliche Kämpfe im Herz und im Kopf. Es gibt so viele Leute, die so grosse Nöte haben in diesem Bereich, Jesus. Und ich danke dir, bist du der Friedenfürst. Du bist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Du bist gekommen, um uns nicht in erster Linie im äußeren Frieden zu bringen, sondern in erster Linie im inneren Frieden zu bringen. Und aus diesem Frieden dürfen wir jeden Tag leben. Und ich danke dir auch, dürfen wir die nächste Woche so anpacken, egal welche Herausforderung, egal welches Problem uns begegnet, wir dürfen wissen, wir haben Frieden in uns und wir bleiben in dieser Ruhe. Wir weigern uns, irgendwelche Sorgen und Ängste Raum zu geben, sondern wir schauen einfach auf dich, auf den Friedenfürst, der uns durch alles durchführt, der für das Beste für uns parat hat und uns einfach unendlich fest lieb hat. Amen. Ja, heisst ja auch, denn nun haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Anfang vor allem. Frieden mit Gott, nicht Stress mit Gott, Frieden mit Gott und aus dem heraus dürfen wir unser Leben leben. Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld gezahlt. Die Strafe für unseren Frieden liegt auf ihm, lesen wir. Und bei seinen Striemen ist uns heilig geworden. Und darum dürfen wir heute Frieden haben. Darum dürfen wir heute mit heilig rechnen. Und wir dürfen heute vor allem das Abendmahl noch feiern, heute ganz speziell. Da habe ich mega Freude. Und ich werde wirklich doch mit diesen Worten nochmal machen. Die Strafe für unseren Frieden ist auf ihm gelegen. Bei seinen Striemen ist uns heilig geworden. Wir werden zwei Lieder singen. Das erste heisst Abendmahl noch. Passt gerade perfekt in das Thema. Die dürfen einfach, wie ihr gerade weit, während dem Lied vorkommen. Das Abendmahl nehmen, ist schon vom Liedtext her super. Passt gerade dazu. Genau, und das zweite singen wir hier noch gerade.